ich glaube, dass der Heilige Geist in jedem dem wohnt, der sein Leben Jesus gegeben hat. Also wenn du das getan hast, dann glaube ich, dass er in dir lebt, in vollem Maß. Gleichzeitig kennt die Bibel das auch, dass der Heilige Geist auf Personen ruht, dass er ruht, dass er wo bleibt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist ist eine Person. Er ist eine Person, so wie Jesus eine Person ist, wie der Vater eine Person ist. Und eine Person darf ich kennenlernen. Eine Person darf ich mehr und mehr kennenlernen, wie sie ist, wie das Wesen der Person ist. Und ich glaube, dass es echt Dinge gibt, wo wir lernen dürfen, wie denn der Heilige Geist ist, wo wir diese Person kennenlernen, was sein Wesen ist, wie er ist und was er liebt und was er nicht liebt. Was er liebt, ist dort, wo er sich gerne aufhält, wo er bleibt, wo er ruht. Und es gibt auch Dinge, ich habe trotzdem den Heiligen Geist in mir, aber ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt. Es gibt auch Dinge, wo er gerade nicht so ruht. Und deswegen, was sind Dinge, die der Heilige Geist liebt, die dem Geist Gottes gefallen? Was ist sein Wesen? Wie ist er? Ich glaube, dass er total Zeit liebt. Zeit und Ruhe. Das habe ich festgestellt, dass er echt liebt, deine Zeit zu haben und in der Ruhe zu sein und eben nicht in meinem eigenen, ich muss das jetzt irgendwas hier. Er liebt Zeit und Ruhe. Ich glaube, er liebt es, wenn wir ehrlich sind, so wie es halt aussieht. Markus hat vorher kurz was angesprochen, vielleicht hat es einen oder anderen ertappt. Es ist okay zu sagen, ja, so sieht es wirklich aus in mir. Eigentlich sollte ich, ja. Trotzdem, so sieht es aus, hier stehe ich, tut mir leid, hier bin ich, ehrlich vor ihm. Ich glaube, dass er Ehrlichkeit liebt. Ich glaube, dass er Demut liebt, wenn wir uns beugen und sagen, ich bin's nicht, du bist es. Ich glaube, dass er es liebt, auch Gehorsam, dass wir dem folgen, was er gesagt hat. Auch wenn ich nicht alles verstehe, auch wenn ich mich nicht so fühle. Ich glaube, dass es noch viel mehr Dinge gibt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns einlädt, im Alltag ihn mehr kennenzulernen. Wie ist er? Wie ist er? Und was er auch liebt, und darüber will ich heute sprechen, ist Ehre. Und zwar ihn zu ehren, aber auch echt seine Geschöpfe zu ehren, sich gegenseitig zu ehren. Und es ist kein so ganz einfaches Thema, was ich heute anspreche. Es hat mich selber, der Heilige Geist hat mich zu diesem Thema echt selber total überführt und geschockt. So, deswegen hatte Markus gesagt, vielleicht ärgert es dich heute. Möglich. Ich will dich nicht verärgern, aber ich glaube, dass der Geist Gottes wirklich was vorhat, dass wir lernen dürfen. Also ich glaube, dass wir lernen dürfen, nicht nur ich habe Gottes Kraft in mir, sondern wirklich, dass diese Herrlichkeit, diese spürbare Herrlichkeit, diese Gegenwart Gottes ruht und bleibt, dass wir in dem wandeln und bleiben. Deswegen will ich heute über was sprechen, eben genau, was dem im Wege steht. Wir mit uns mal anschauen, 1. Korinther 10, auf den ersten Blick. Fragt ihr euch, was hat es damit zu tun? Wir kriegen den Bogen noch da noch hin. 1. Korinther 10, ab Vers 1. Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, den sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also es geht um das Volk Israel, wie ihr seht. Und Altes Testament. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Das ist aber geschehen, uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzt sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Hier lesen wir als Warnung, dass wir werden daran erinnert, wie es dem Volk Israel geht, als Warnung. Und ich glaube, da geht es wirklich darum, dass Gott uns was zeigen will, was er liebt und was er nicht liebt. Und dass wir daraus lernen dürfen. Hier werden ein paar Sachen aufgezählt. Mir geht es vor allem um den Vers 10 und 11. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Es bezieht sich auf das, wer ein bisschen in Kinderstunde war, der weiß es, oder wer seine Bibel gelesen hat, der weiß es. Es bezieht sich auf die Zeit, wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und angefangen hat zu murren. Ich lese kurz den Bibelvers, auf den sich das bezieht, 4. Mose 14, 36, 37. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zu murren verleitet hatten, diese Männer starben durch eine Plage vor dem Herrn, weil sie über das Land ein böses Gericht aufbrachten. Also es ist die Männer, die Kundschafter, die das auskundschaften sollten, ich weiß nicht, wer sich erinnert, die haben ja dann gesehen, dass dort Riesen sind und so weiter und haben angefangen, dass das doch nicht Gottes Plan ist und das haben angefangen, schlecht über Mose und auch über Gottes Plan zu reden. Die haben das ganze Volk in Aufruhr gebracht. Und eigentlich, sie haben es irgendwie besser gewusst. Sie haben es irgendwie besser gewusst. Und sie haben nur auf das geschaut, was sie betrifft. Irgendwie haben sie nur sich gesehen. Oh, Hilfe, die großen Riesen, was machen die mit uns? Und sie haben das große Bild, was Gott hatte, außer Acht gelassen. Dass Gott Mose auserwählt hat, um sie aus Ägypten zu führen und ins verheißene Land zu bringen. Und ich glaube, dass wir manchmal auch, und sie haben sich beschwert, und haben schlecht geredet. Und ich glaube, dass wir manchmal auch das große Bild irgendwie aus dem Blick lassen und manchmal uns selber nur sehen und ganz vergessen haben, was das große Bild eigentlich ist, was Gott vorhat, auch durch andere. Hier steht ja immer dieses Wort murren. Murren, was ist murren? Ich habe mal nachgeschaut, was dort im Original steht. Und murren heißt eigentlich gegen jemanden etwas in abfälligem Ton sagen. Sich über etwas beschweren, mürrisch sein, tuscheln. Vielleicht würden wir vielleicht auch lästern dazu sagen, gegen jemand etwas in abfälligem Ton sagen. Mich hat es total erwischt, weil in dieser Bibelstelle in Korinther ist Murren, also über jemanden was in abfälligem Ton sagen, aufgezählt mit Ehebruch, mit Hurerei, mit Götzendienst. Das hat mich echt geschockt. Mich hat es echt geschockt, dass Gott das so sehr nicht mag. Das war mir nicht klar, das muss ich euch mal so sagen. Es war mir nicht klar, dass Gott das so sehr nicht mag. Mich hat es voll erwischt. Und ich habe was beobachtet, weil man denkt sich, wie passt das zusammen? Da sind sogar Menschen deswegen nicht ins verheißene Land gekommen. Da sind sogar Menschen dran gestorben an den Dingen. Wie passt das zusammen? Gott ist doch gnädig. Und ich glaube absolut daran, dass Gott gnädig ist, 100%. Ich habe was beobachtet, dass wir, also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ich habe früher dieses ganze Thema Heiligung im Sinne von zu schauen, dass ich Dinge tue, die Gott gefallen und Dinge, die Gott nicht mag, zu lassen, habe ich immer gehört unter, ja, ich muss das tun, um Gott zu gefallen oder seinen Segen zu kriegen oder eben nicht, quasi, es ist von meiner Leistung abhängig. Jetzt sind wir eine Weile unterwegs und haben gehört, Gott ist gnädig und Gott liebt dich immer. Ich habe am Anfang gebetet, er steht immer zu dir, er glaubt immer an dich und ja, das tut er. Trotzdem glaube ich, also ich glaube, dass er dir immer vergibt, dass er immer zu dir steht, dass er dich nie aufgibt. Aber ich glaube, es gibt die andere Seite. Nämlich nicht nur, was ist mit dir, sondern es gibt auch Gott. Und wenn Gott eine Person ist, dann gibt es einfach Dinge, die er liebt, die ihn fröhlich machen. Und es gibt einfach Dinge, die ihn traurig machen. Und selbst wenn es Dinge sind, die ihn traurig machen, ist es nicht so, dass er dich verstößt und sagt, verkackt, oh, darf man das ja sagen, du bist raus hier, vergiss es, mit dir fliegst raus. So ist es nicht. Trotzdem gibt es die andere Seite. Es gibt Dinge, die er liebt und Dinge, die er nicht liebt. Oder die er sogar hasst. Und ich glaube, es sind Dinge, wo er sich einfach wohlfühlt und gerne sich lagern und die Herrlichkeit zunimmt und Größeres passiert. Und es gibt Dinge, wo das, ja, wo das dann eben nicht so ist. Und als mich das so geschockt hat, dass Gott echt nicht mag, dachte ich zuerst, naja, aber eigentlich lästern, murren, ja, eigentlich mache ich das ja nicht so. Ich gehe nicht zu jemandem und sage, ey Lydia, hast du schon gehört, hier mein Nachbar, das mache ich nicht. Und dachte, damit bin ich ja gut raus. Und dann hat der Heilige Geist an mein Herz geklopft. Und hat mir ein paar Situationen vor Augen gebracht. Da war ich einfach über was ärgerlich. Ich war einfach sehr angespannt und ich hatte viel Ärger durch andere Leute, durch verschiedene Leute. Und es kam jemand mit dazu, gerade wo ich gerade dachte, oh nee, jetzt habe ich deswegen viel mehr Arbeit und eigentlich bin ich selber am Limit und so weiter. Und da kam jemand mit dazu und ich habe so dem Ganzen, was der andere, es war schon auch falsch, was der andere gemacht hat, aber ich, und man darf auch Fehler benennen, aber ich habe halt quasi meinem Ganzen, meiner Enttäuschung, meinem Ärger, was auch immer, vor jemand anders, nicht die Person, die es betrifft, freien Raum gelassen und das so alles rausgelassen und alles einfach, ja, in abfälligem Ton über jemand anders geredet. Da hat der Heilige Geist mich erwischt. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass es in unserer Kultur, ich weiß nicht, ob das überall auf der Welt ist, aber zumindest hier in Deutschland, voll normal ist, dass man vor allem über Leute, die Verantwortung tragen, besser weiß, wie die es machen müssten. Dass man über sie spricht und beurteilt. Das fängt schon an beim Fußballspiel. Wir sitzen mit Chips und Cola auf dem Sofa und wissen, wie die das besser machen müssten, was der Trainer doch alles anders machen müsste. Hat irgendjemand schon mal 90 Minuten in dem Tempo gespielt, von den ganzen, die Kommentare geben? Nein. Es ist normal, dass man am Mittagstisch sich austauscht, also nicht nur austauscht, sondern was alles im Gottesdienst anders sein müsste, was alles in der Schule, was der Lehrer alles anders müsste, am Mittagstisch auf Arbeit, also ist schon eine Weile her, ich habe gerade nicht so einen Beruf, wo ich jetzt da ständig mit anderen am Mittagstisch sitze, aber ich hatte das auch mal. Es ist normal, dass man sich beschwert und darüber urteilt, was der Chef alles, also wirklich, der, also wie der überhaupt Chef sein kann, fragt man sich, ehrlich gesagt, wie das überhaupt geworden ist. Der hat wirklich keine Ahnung. So, wenn das, also, und es ist normal, dass man das beurteilt und es so einfach über andere in abfälligem Ton redet und interessant ist, über Leute, die Verantwortung tragen und ich nur nicht mal einen Klips davon an Verantwortung trage und wahrscheinlich, wenn ich diese Position hätte, auf einmal auch nicht mehr alles so sehen würde, wie ich es gerade sehe. Weil plötzlich da mehr dazu gehört, das große Bild. weil in der Theorie ist vieles klar. Ne? Und ich glaube, dass es Gott echt hasst. Gott hasst das. Gott, der Heilige Geist, fühlt sich dabei nicht wohl. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er da daneben sitzt. So schön in der Runde mit am Mittagstisch. Und ja, genau, genau. Das glaube ich nicht. Er fühlt sich da nicht wohl. Und in Matthäus 18 fordert uns Jesus auf. Das ist noch nicht die Bibelstelle, die habe ich jetzt nicht. Ich lese die jetzt nicht vor, das müsst ihr selber lesen. Fordert uns Jesus auf, direkt zu einer Person zu gehen und nicht über sie zu reden. Wenn es Dinge gibt, wirklich direkt zu der Person zu gehen. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft, auch in Gemeinde, vor allem in Gemeinde, wo Echtsein ein großer Wert ist, wo man sagt, hey, wir wollen irgendwie ehrlich voneinander sein, wir wollen miteinander in Prozessen stehen, dass echt eine Gefahr besteht, dass wir manchmal, nicht immer, aber manchmal unter dem Echtsein manchmal doch ganz schön auch in abfälligem Ton über jemand anders reden. Weil ich ja eigentlich denke, na, ich will ja nur mitteilen, wie es mir geht und was mich alles beschäftigt und ich muss ja echt sein. Und er hat mich aber so sehr geärgert und es war einfach falsch. Es ist mir ein bisschen aufgefallen, dass es manchmal wir das ganz schön tolerieren und authentisch und ehrlich. Und Gott hat mich da echt überführt, dass ich das nicht mehr länger verharmlose. Einfach irgendwie hinnehme, weil es ihm nicht gefällt und er ist gar nicht sauer auf mich, wenn ich das tue. Er ist nicht zornig über mich. Aber er mag es nicht. Er mag es einfach nicht. Und ich kann das verstehen, wenn ich nachdenke. In Familie ist er so, dass es auch manchmal unsere Kinder sind ganz tolle Kinder und trotzdem streiten sie sich manchmal. Und ich als Mutti, mir geht es nicht gut, wenn die sich gegenseitig fertig machen. Ich denke, hey, ich liebe alle und es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, hört damit auf. Und ich kann das verstehen, dass Gott es nicht mag. Warum hasst, das muss man wirklich dieses starke Wort nehmen, warum hasst Gott lästern, murren, in abfälligem Ton über andere sprechen? Warum hasst er das? Ich glaube, weil es einfach bitteres Gift ist, was in unserem Kopf bleibt, was der andere wohl gemacht hat. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wir haben in der Nachbarschaft einen Nachbarschaftsstreit. Also zwei Straßen weiter sind welche vor Gericht, schon Jahre. Und dann erzählt er, was der gemacht hat und der gemacht hat und so weiter. Und was passiert, wenn du das nächste Mal ich bin dem einen davon, der selber Rechtsanwalt ist, ja, gegenüber, mit dem hatte ich dann plötzlich auch was zu tun. Und in mir war dieses Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Und da habe ich gemerkt, ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Es ist bitteres Gift, was sich durchschlängelt, was uns infiziert. Und du denkst, hat der andere vielleicht recht gehabt? Ist da was dran? Und du bist voreingenommen. Gesundheit, ja. Und ich glaube, das ist echt eine böse Falle. Das ist auch in der Gemeinde oder in der Familie oder auf Arbeit. Das ist einfach eine böse Falle, weil ich ehre den anderen nicht mehr zu 100%. Das kann sein, du bist im Lobpreis, Halleluja, super, Gott ist gut, yeah. Kommt einer ans Mikrofon, über den du ein bisschen was gehört hast und er teilt was. Vielleicht auch was, was gar nicht so ganz angenehm ist oder vielleicht teilt er einfach was, was er von Gott empfangen hat. Und schon ist in deinem Herzen keine hundertprozentige Ehre und du schneidest dich ab von dem, was Gott eigentlich für dich hat. Weil du gar nicht mehr ganz, du kannst es nicht mehr nehmen. Weil du in dir irgendwie so ein Ding ist. Du verpasst eigentlich das, was Gott dir sagen wollte durch diese Person. Und das Problem ist, dieses Ding vervielfältigt sich. Das ist ja nicht da Schluss. Das schlängelt sich durch, das steckt andere an und noch mehr. Und oft führt es zu Trennung. Es führt zu Trennung, auch im Zwischenmenschlichen, aus der engen Beziehung. Und es führt uns aus dem großen Bild, was Gott für uns alle als gemeinsam auch hat. Egal, ob das in der Firma ist, was in der Firma los, was irgendwie auch das Ding für die Firma ist, die Bestimmung, oder auch wir als Gemeinde. Und ich, vielleicht für jeden, der sich fragt, warum spreche ich jetzt? Ich habe gar nichts Aktuelles. Es gibt keine, ich weiß von keiner Krise. Ich will es euch nur mal so sagen. Es ist einfach unabhängig davon, glaube ich, echt Gott wichtig. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier mein Mikrofon nutze, um mal ein paar Leuten zu sagen, was ich denke. Also, aber es ist, lass uns auf das wachsam sein. Weil die Liebe untereinander erlischt und die Ehre erlischt. Und Gott liebt es zu sein, wo Ehre untereinander ist. Und am Ende ist es nämlich eine Strategie des Feindes. Natürlich, dich aus Beziehung zu bringen, dich zurückzuziehen, der andere zurückzuziehen. Und dich auch aus deiner Bestimmung zu bringen. Aus dem großen Bild, Teil des großen Bildes zu sein. Dein Puzzlestück in dem großen Bild. Und ich glaube, ein anderer Grund, warum Gott es nicht mag, weil er hat so viel Gnade für mich. Also ich brauche viel Gnade. Ich weiß nicht. Ich brauche viel Gnade. Ich bin, glaube ich, die Einzige hier. Hat doch noch, ist schön, dass noch andere Gnade brauchen. Ich brauche viel Gnade. Wer bin ich? Wer bin ich? Mit dem anderen nicht Gnade zu haben. Es gibt eine Bibelstelle in Matthäus 18, das ist gleich nachdem es heißt, dass wir direkt zu der Person gehen sollen. Direkt dann, und auch da geht es auch um Vergeben, fragt Petrus Jesus, wie oft sollen wir denn vergeben? Und Jesus sagt 7x70, also immer. Und dann erzählt er das Gleichnis, dass es so ist, wenn ein König ging außer Land, er erzählt das Gleichnis von einem König und seinem Knecht, wo der Knecht so viel Schulden hat. Ganz viel. Wie viel hat er? 10.000 Silberstücke Schulden und er kann es nicht bezahlen. Und er bittet um Gnade und der König hat Erbarmen und sagt, na gut, nicht nur du kannst es abzahlen, sondern ich erlasse dir die Schuld. Und dieser Knecht, dem die ganze Schuld erlassen worden ist, richtig viel, geht raus, trifft einen Mitknecht, der ihm ein Pupsel Geld schuldet. Nur 100 Silber, Taler, weiß ich nicht, Silber, irgendwas, Stücke. Und er sagt auch, Ich gib mir Zeit, hab Gnade. Und er ist ungnädig und steckt ihn ins Gefängnis und lässt ihn, bis er seine Schuld abbezahlt hat. Und was sagt dann Jesus oder dieser König in dem Beispiel, aber es ist ja, was Jesus erzählt. Das ist, glaube ich, eine Folie, oder? Er befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast, hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Ich glaube echt, dass Gott so viel Gnade mit jedem von uns hat, also mit mir, hat so viel Gnade mit allem, mit meinen Fehlern, mit meiner Verletztheit, wo ich aus Verletztheit dummerweise andere Leute verletze, mit meinem Unheilsein, er hat so viel Gnade. Und ich mit anderen? Autsch. Mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinem Chef, mit meinem Menschen, der neben mir sitzt gerade, was weiß ich. Tja, was ist denn aber, wenn der andere falsch ist, wenn der andere wirklich Falsches macht, wenn das vielleicht sogar mein Vorgesetzter ist, wenn das mein Chef ist, vielleicht mein Pastor, wenn das was auch immer ist, was ist, wenn der andere falsch ist? Dann muss ich doch aber. Wenn wir David und Saul anschauen, das ist echt, ich finde es war für mich, ich erzähle nachher noch kurz was aus meinem Leben, wirklich sehr ein Vorbild, David und Saul. Ich meine, David wird von Saul verfolgt. Saul trachtet ihm nach dem Leben. Er will ihn umbringen. Und Saul, es war schon klar, dass David der neue König sein sollte. Also. Und dann trifft er Saul. Saul schläft in der Höhle und David findet ihn dort und hätte die Chance seines Lebens, dem Ding ein Ende zu machen. Und da geht es nicht mehr um schlecht reden. Ja? er hätte hier wirklich was tun können. Und es schlagen seine Soldaten schlagen das ja vor. Und er sagt, David, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte. Und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn, sagt David. Da dachte ich immer, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Saul war von Gott schon lange nicht mehr eingesetzt. Und er war echt falsch, was er gemacht hat. Es war echt falsch. Und David hat so ein Herz. Was für ein Herz. Er sagt dann später, als er Saul gegenübersteht und ihm quasi davon erzählt, hey, ich hätte die Chance gehabt, dich zu töten. Aber ich habe dich geehrt und geachtet. Ich habe es nicht getan. Sagt David, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. David weiß, dass Gott für ihn streitet. Er muss es nicht. Er muss es nicht. Wenn du in so einer Situation bist, ehre trotzdem, dass Gott diese Person gesetzt hat. Er sagt, er ist ja leicht. Also wenn man das Beispiel mal nimmt, ich nehme es jetzt bewusst, Pastor und Gemeindemitglied, ist ja leicht, kannst du jetzt ja so super sagen. Ne? Ich war auch andersrum in der Lage. Wir waren auch in der Gemeinde hier in Sachsen, bevor wir in Dresden waren. Und dort war es so, wir hatten alles, muss man einfach mal dazu sagen, wir hatten alles in Stuttgart hinter uns gelassen, alle Sicherheiten, alles. Und sind dorthin gezogen, um mit ihnen zusammen Gemeinde zu gründen. Und als wir ankamen, war es überhaupt nicht einfach. Und es sind Dinge gelaufen, die nicht okay sind, die auch Gott nicht gefallen. Und wir haben Dinge angesprochen, aber es ging nichts, wir haben darauf einfach auch nicht gehört, die Leitung. Und es ging so weit, dass öffentlich mit Fingerzeigen im Gottesdienst du Lügen über uns verbreitet wurden. Was mache ich? Und ehrlich gesagt, in dieser Zeit hat mir die Bibelstelle mit David sehr geholfen. Bewahre dein Herz. Über allem anderen bewahre dein Herz, dass ich nicht bitter werde darüber, obwohl es falsch ist, was der andere tut. Absolut. Bewahre dein Herz. Und wir haben versucht, mit denen zu sprechen, es anzusprechen. Und wir haben auch noch jemand Zweites mit dazu genommen, so wie es eben in Matthäus 18 heißt, aber war kein Weg. Und natürlich, in dem Fall hieß es für uns dann einfach, hier ist einfach kein weiteres Zusammenarbeiten mehr. Aber wir sind nicht bitter gegangen. Als wir weggefahren, also im Umzug weggezogen sind von der Stadt, nach Dresden dann, im Umzugswagen, und es war wirklich eine heftige Zeit, ich habe es jetzt super harmlos erzählt. Ich bin unter Tränen eingeschlafen und so wieder aufgewacht. Wir haben dort mitten in der Gemeinde gewohnt, das war echt Horror. Ja? So, und wir sind dort weggefahren, im Umzug nach Dresden, und der Heilige Geist, wie er halt so ist, fragt er, ich war gerade aus der Stadt raus, würdest du wieder hierher kommen? Und ich habe gesagt, ja, würde ich machen. Würde ich machen. Weil ich der Person oder der Leitung vergeben habe. Bewahre dein Herz. Lege nicht die Hand oder die Worte da an. Noch ein Beispiel von Suzette Hatting, die war früher die Fürbitte-Leiterin für Reinhard Bonnke, für die großen Evangelisationen. Und sie war auch prophetisch, ganz stark. Und sie hatte zu Reinhard gesagt, hat ihn gewarnt, es kommt ein großer Sturm, wir können den Einsatz, also irgendwie sie sollten mit den Trucks, die haben ja die Technik, die haben ja riesengroße Veranstaltungen, riesen LKWs, richtig teure Technik, um Millionen von Leuten zu beschallen, also das ist richtig Geld. Wir können hier jetzt nicht losfahren, es wird ein großer Sturm kommen, es wird alles kaputt gehen, sagte die Fürbitte-Leiterin zu Reinhard. Reinhard hat gesagt, wir fahren trotzdem in der Suzette. Das ist falsch, es geht nicht, und hat versucht, was zu verhindern und zu kurbeln und zu... Und Gott hat zu ihr gesagt, hör auf, du bist der Prophet, sag, was der Prophet zu sagen hat. Der Verantwortliche entscheidet, er hat die Konsequenz zu tragen. Und es kam sogar so, dass Susette recht hatte. Großer Schaden ist entstanden. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ich nehme an, dass Reinhard auch manches gelernt hat, oder weiß ich nicht. Aber die Lektion an der Sache ist, selbst wenn du weißt, und der Herr hat gesprochen, sag's, die Verantwortung hat der, der die Verantwortung hat und auch die Konsequenz dafür trägt. Versuch nicht, irgendwas dort einzuschleusen, was nicht dein Job ist. Gott wird für dich streiten. Gott wird für dich streiten. Haben wir immer wieder erlebt. So ein Verleumdungsding hatten wir dummerweise öfters erlebt. Gott streitet für einen. Er bringt schon die Wahrheit ans Licht. Und in den Beispielen, die ich jetzt erzählt habe, war der Leiter sogar falsch, lag falsch oder hat was nicht gesehen oder ob das jetzt nur bewusst oder unbewusst war. Ja, aber wo man sagen kann, ja, so. Ich habe aber noch eine Beobachtung. Ich bin ein guter Beobachter, wie ihr seht. Ich glaube sogar, dass über manches, wo wir uns so ärgern oder stören oder enttäuscht sind oder wie auch immer, dass es nicht immer Sachen sind, wo der andere immer falsch ist oder in Sünde lebt. Sondern manchmal sind es unsere falschen Erwartungen. Und ich glaube sogar insbesondere an Autoritäten. Sei es der Chef, sei es die Politiker, sei es auch dein Hauskreisleiter. Er soll sich um mich kümmern. Er muss gucken, dass es mir gut geht. Und Leute, das ist nicht deren Job. Das ist nicht deren Job. Ja, wir sollen natürlich nicht aus Eigennutz handeln und so weiter und so weiter. Klar. Aber es ist nicht deren Job, dass sie alles gucken und dass ja dir gut geht. Das ist nicht deren Job. Hat Markus mal drüber gepredigt, über dieses zuerst die Familie und so weiter. Ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, dass wir manchmal auch über Sachen urteilen und ich mich fragen darf, ist der andere hier wirklich falsch oder bin ich einfach enttäuscht, weil ich irgendeinen Anspruch hatte, irgendein Ideal, was der andere gar nicht erfüllen kann, was er gar nicht bringen kann oder was auch nicht seine Aufgabe ist. Vielleicht auch dein Ehepartner oder dein Freund oder deine Eltern oder irgendwas, wo du denkst, die müssten aber. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie gehen wir denn dann richtig um? Was ist dann Ehre? Wie gehen wir richtig um, wenn uns Dinge stören und ärgern? Und nicht nur, wenn es Autoritäten, also die Leiter oder Politiker oder Chefs sind, sondern vielleicht auch Eltern, genau, sind auch Autoritäten, sondern vielleicht ist es einfach auch dein Arbeitskollege oder dein Ehepartner oder was auch immer. Wie gehe ich damit um, wenn mich Dinge ärgern, stören oder ich sie falsch finde? Mein Rat ist, rede zuerst mit Gott darüber. Bin ich dabei zu lernen und mache ich immer mehr. Nicht immer, aber immer mehr zu sagen, warum stört mich das so? Warum stört mich das so? Gibt es da in mir etwas, wo ich einfach noch eine alte Verletzung trage, wo ein Triggerpunkt permanent mich triggert, wo ich noch nicht heil bin, wo eigentlich Gott mich befreien will, wo ich jemand vergeben darf, hat man letzte Woche davon gehört, ja? Wo ich jemand vergeben darf und heil werden darf. Vielleicht ist es eine Chance sogar, dass mich das ärgert, dass was offenbar wird und was heil werden darf. Es ist nicht immer, dass der andere das abstellen muss. Also vielleicht auch. Kommt drauf an, was wir jetzt hier sprechen, aber ich gehe erstmal zu Gott, gibt's was? Oder habe ich vielleicht eine falsche Erwartung, die irgendwie gar nicht, die einfach gar nicht angemessen ist? Und wenn, gibt's was, wo ich vergeben darf? So, also geh erst zu Gott. Und wenn du merkst, hey, dort bist du durch, manchmal ist es auch ein Und, aber du merkst, okay, eigentlich die Dinge sind von der Seite aus echt irgendwie angegangen, bist okay. Und du merkst, nee, es ist wirklich was, ich muss mit dem anderen dort sprechen, da steht was zwischen uns. Dort ist was nicht, das kann so nicht bleiben. Dann rede mit der Person direkt. Mit dieser Person, die es betrifft, nicht über jemand. sondern mit dieser Person. Und klar gibt es Momente, logisch, ja, wie Seelsorgegespräch oder auch wie ich suche wo Weisheit, wie gehe ich jetzt damit um, wie kann ich jetzt so ein Gespräch führen oder wie gehe ich damit um. Natürlich gibt es Momente, wo ich auch mit jemand darüber spreche. Die Frage ist aber, um Weisheit zu hören, wie kann ich damit umgehen oder um meiner Verletzung und meiner Sicht freien Lauf zu lassen, um andere damit zu infizieren. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht nur sich selber sieht, sondern das große, ganze Bild. Immer wieder das große, ganze Bild, was Gott auch mit dem anderen vorhat, was Gott mit uns gemeinsam vorhat. Und noch eins, wie man damit umgeht. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht. Es kommt jemand zu dir und er sucht eben nicht Weisheit und Rat. Vielleicht ist es manchmal sogar so getarnt, aber du merkst, eigentlich will er nur die ganze Verletzung ablassen und eigentlich seine Sicht und alles ablassen. Will ich dir wirklich sagen, Mut zu haben, auch den anderen zu fragen, kann das sein, dass du erstmal irgendwie zu Gott, dass wir erstmal zu Gott zusammengehen oder dass du selber erstmal mit Gott darüber sprichst? Oder auch zu fragen, hast du mit der anderen Person eigentlich schon drüber gesprochen? Wirklich uns da auch zu ermutigen und uns zu helfen, uns gegenseitig zu helfen, in dieser Kultur der Ehre zu bleiben. Und es kann sogar sein, das ist dein Ehepartner. Ich weiß nicht, ich mache euch mal ein Beispiel. Ich finde, es kommt so oft, also vielleicht kommt es auch nur, wo ich Leute kenne, vor, weiß ich nicht. Aber es kommt vor, man kommt irgendwie von Arbeit, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, oder von irgendwo. Im Gottesdienst, ist auch egal von wo, und kommt und man spricht so als Ehepaar, oh, der hat, eben nicht, man sucht Weisheit, sondern ich lasse mal so meinen ganzen freien Lauf. So, meiner Enttäuschung. Und dann treffe ich das nächste Mal diese Person. Und obwohl ich weiß, okay, es war manches vielleicht ein bisschen übertrieben und einfach mal dahergeredet, beobachte ich die Person anders. Ich beobachte die ein bisschen anders. Und wenn die dann auch sowas in die Richtung, dann kommt dieses, ne? Vielleicht ist es, siehst du, es wäre wahrscheinlich doch so. Ist doch was dran. Und vor allem wird es spannend, wenn ich dann selber auch mit der Person was habe. Dann suche ich das vielleicht sogar das Gespräch und sage, du, irgendwie, das ging mir damit so und so. Und die andere Person sieht es vielleicht gar nicht. Spätestens dann hole ich den Joker und sage, ich bin nicht die Einzige, dem so geht. Da gibt es noch andere, denen das auch so geht, aber ich sage keine Namen. Kennt ihr das? Also ich habe das so oft erlebt. Kennt ihr das nicht? Ja, super. Daran merken wir, dass selbst, das ist wirklich ein schmaler Grat, ich will nicht sagen, man darf nichts mehr sagen. Ich denke, ihr könnt das selber mit dem Geist Gottes prüfen. Was ist hier in mir drin? Aber ich habe selber gemerkt, dass ich oft das eben unter, ich muss doch irgendwo mal Raum schaffen. Ja, aber manchmal ist vielleicht auch gut, dass der andere zu sagen, willst du vielleicht mal erstmal kurz mit Gott drüber sprechen? Weil er hinterlässt oft Dinge. Und wenn das Ding ist, ich treffe auf den Nächsten und vielleicht hatte mein Ehepartner, der das alles an mir abgelassen hat, selber hinterher gemerkt, oh, da gab es eigentlich selber noch einen Triggerpunkt in mir. Oder ich habe eigentlich da selber eine Verletzung eigentlich. Und eigentlich habe ich das total unter meiner verletzten Brille gehört. Und habe selber schon gemerkt, dass das gar nicht alles ganz so ist. Aber bei mir kam nur das alles an, dass der andere das ja alles gemacht hat. Deswegen ist hier ein bisschen ein Problem. Da ist ein schmaler Grat zwischen natürlich sich austauschen, wie es einem geht. Aber es ist ja dieses abfällig über jemanden sprechen. Ja, man darf schon Dinge auch beim Namen nennen. Aber dieses abfällig, abwertend über jemanden sprechen, dort ist der Knackpunkt, der Unterschied. Genau. Ehre ist eben nicht, über die Fehler des anderen zu stolpern. Und wo Ehre und Gnade gelebt wird, dort fühlt sich der Heilige Geist wohl. Dort liebt er sich, sich aufzuhalten. Wie im Himmel, so auf Erden. In der Ehre, im Himmel gibt es ganz genauso. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, da ist so viel Ehre untereinander und erheben und an das Gute glauben. Und da gibt es auch Autoritäten. Es gibt Erzengel, es gibt Engel. Da gibt es ganz klare, aber ganz klare Autoritäten. Da werden wir uns mal noch umschauen. Wir in unserem deutschen System. Genau. Ja. Vielleicht hast du das eine oder andere gemerkt. Gott hasst wirklich dieses Schlechtreden, dieses Murren. Er liebt Ehre und Gnade, weil das andere Beziehungen zerstört und Identität zerstört und das andere uns zusammen erhebt. Deswegen. Und vielleicht gibt es was, wo du merkst, oh ja, ich verharmlose das manchmal. Ich verharmlose das ganz schön. Ich war mir nicht bewusst, dass Gott das echt nicht mag. Weil ich habe das gemerkt, dass ich meinen Maßstab so ein bisschen an die Welt angepasst habe und nicht an dem göttlichen Maßstab. Und ich will ihn wieder an den göttlichen Maßstab anlegen, was im Himmel normal ist. Soll man ein Vorbild sein? Und ich will kurz einfach Raum geben. Lydia, vielleicht kannst du ans Klavier kommen. Weil ich will ein Ort sein, wo der Geist Gottes, wo er Freude hat, wo er ruhen kann. Und ich möchte für mich Buße tun und umkehren, wo ich das nicht war. Ich möchte vergeben, wo Menschen mich verletzt haben oder enttäuscht haben oder geärgert haben. Und ich möchte auch nicht andere dort mit infizieren, unterbewusst, gar nicht absichtlich. Ich möchte es nicht. Und ich möchte anderen keinen Raum geben, mich mit ihrem Gift zu infizieren. Ich will mich nicht trennen lassen. Weder von dem Geist, der ruht, noch von meinen Mitmenschen. Und ich will kurz Raum geben, einfach dem Heiligen Geist, dass du kurz einfach den Heiligen Geist fragen kannst. Mir geht es hier nicht um eine bedrückte Stimmung und irgendwas zu suchen und irgendwie Schuldgefühle, gar nicht. Es geht nicht um Verdammnis, hier ist kein Raum für Verdammnis und überhaupt nicht. Aber der Geist Gottes ist jemand, der anklopft und sagt, hier, komm, gib's mir doch. Ich habe doch was viel Besseres. Ich habe doch was viel Besseres. Und so vielleicht können wir einfach, ich lade dich ein. Was möchtest du? Was möchtest du? Frag doch mal den Heiligen Geist. Geist Gottes, gibt's was, wo du mich überführen möchtest? Dass Gott es dir was gezeigt hat, dann bitte Gott um Vergebung. Er vergibt gerne. Er ist treu und gerecht. Er wartet schon darauf, dir zu vergeben. Bitte um Vergebung, und Buße heißt auch sich abkehren, zu sagen, ich will das nicht mehr, Gott. Hilf mir, ich will das nicht mehr. Brauch deinen Geist an dem Punkt. Der Geist Gottes auch ein Punkt, wo du merkst, boah, da gibt es jemanden, da darfst du vergeben, dann darfst du der Person auch vergeben. Und wenn das Thema für dich neu ist, kannst du gerne letzten Sonntag auch nochmal anhören, da ging es mehr da auch nochmal drum. Aber dann lass die Person los und vergeb ihr. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist auch, wo du jemanden um Vergebung bitten darfst. Bitte nicht, was, wo die Person bisher nicht wusste, geh nicht hin und sag, du, ich habe immer schlechte Gedanken über dich, ich habe immer schlecht über dich geredet, das ist unklug. Aber wo eine Person das mitbekommen hat, wo Dinge in Ordnung zu bringen sind, ich glaube, dass Gott echt geklärte Beziehungen liebt. Er liebt es miteinander, in der Verletzung, in der Enttäuschung, auch in dem gegenseitigen Unvollkommensein, miteinander zu stehen, voreinander zu stehen. Dann gibt es Dinge vielleicht, wo du heute vielleicht noch jemand anrufen darfst oder auf jemanden zugehen oder einen Brief schreiben oder was auch immer. Geist Gottes wird dich schon erinnern. Aber bitte nichts, wo quasi dadurch ist, das Ding ins Rollen kommt. Und ich will dir echt Vergebung zusprechen. Dort, wo du um Vergebung gebeten hast. Gott hat dir schon vergeben. Es ist schon am Kreuz bezahlt. Und er erhebt dich. Er erhebt dich. Er schaut dich an und sagt, ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich. Und danke, Geist Gottes, dass du echt zu unserem Wollen das Vollbringen schenkst. Danke für jeden, der innerlich sagte, hey, ich habe was erkannt, ich möchte hier was ändern. Danke, dass du auch die kommende Woche, die nächsten Tage, nächste Zeit immer wieder anklopfst und uns erinnerst. Dick. Ja, ich glaube, ich darf erstmal mit Jesus drüber sprechen. Danke, dass du unser Herz kennst, Jesus, dass du unser Herz verstehst. Dass du so sehr auch unseren Schmerz verstehst, dass du so sehr auch unsere Enttäuschungen verstehst. Und danke, dass du Stück für Stück uns echt erneuerst und uns befreist und uns heil machst. Und danke, Geist Gottes, dass du uns neu, wirklich, dass du neu kommst und einen Landeplatz hast, weil du dich so sehr wohlfühlst. Dort, wo wir die ehren, die du geschaffen hast, die du liebst. Wo wir Gnade fließen lassen, weil wir so viel Gnade von dir empfangen haben. Danke, dass so viel Gnade für mich da ist. Danke, dass du mir auch Gnade schenkst für den anderen. Auch dafür brauche ich Gnade. Danke. Danke, Jesus, dass du mit uns in diese Woche gehst. Dass du mit uns bist in allen Herausforderungen, in allen Beziehungen, auch wenn jetzt noch Klärungsgespräche vielleicht bei manchen anstehen. Danke, dass du auch da Weisheit schenkst und ein gutes Miteinander, dass Beziehungen geheilt und wiederhergestellt werden. Jesus, dass es ein uneingeschränktes Gegenübertreten ist, ein unvoreingenommenes, ein wirklich ein Vertrauensverhältnis mehr und mehr wird. Danke, Jesus. Ja. Amen.